Akratisch und akribisch.
Einseitig, aber unparteiisch.
Der libertäre Podcast.
Der ernste und satirische Monatsrückblick vom anarchistischen Radio Berlin.
Servus, Grüezi und Hallo zum Märzrückblick des libertären Podcasts. Ganz kurz noch in eigener Sache. Schaut ab und zu bei unseren Extra-Audios auf aradio-berlin.org vorbei. Unterstützt am 17.04. ab 21 Uhr die Genossinnen vom Radio Durchbruch, indem ihr einfach das Radio einschaltet und dem guten alten Anti-Knast-Format auf der 88,4 in Berlin und der 90,7 in Potsdam ein wenig eurer ungeteilten Aufmerksamkeit schenkt. Sonst findet ihr uns irgendwo auf Mastodon und könnt uns dort liebend gerne solidarische Kritik zukommen lassen. Ihr könnt uns aber auch einfach mal eine Mail schicken. Die geht am besten an aradio-berlin@riseup.net. Jetzt aber, wir stellen euch die Kampagne Keinen Acker der AfD vor und beleuchten das Programm rund um den Jahrestag der Befreiung des KZ Buchenwald in Weimar. Außerdem werfen wir noch einen Blick auf die bevorstehenden A-Tage in Göttingen. Bei all dem werdet ihr von mir gar nicht viel mitbekommen. Wir beginnen mit dem Anarchist Newsroom und enden wie immer mit der satirischen Aufarbeitung anarchistischer Zustände im deutschsprachigen Blätterwald. Willkommen zum Anarchist Newsroom im März. Wir blicken auf einen unvollständigen Auszug rassistischer Gewalt allein aus den letzten Tagen. Wir erinnern an Burak und Rita. Wir klagen an. Es gibt Neues aus Atlanta, nämlich ein invasives elektronisches Überwachungsprogramm. Dann geht es um Lavender, ein KI-Programm, mit dem die israelische Armee Angriffsziele in Gaza auswählen lässt. Weiter rufen wir zur Unterstützung für einen vermeintlichen Schmuggler auf und stellen am Schluss die Frage, gibt es Anarchismus auf Kuba? Überall Tote, nirgendwo Gerechtigkeit, Deutschland. Ein unvollständiger Auszug der letzten Tage. Solingen ist schockiert und verstört. Verschiedene Initiativen riefen am Donnerstagabend zu einer Trauerkundgebung auf. Rund 200 Menschen kamen dann in Ort des Brandanschlags vom 25. März, bei dem im Stadtteil Höscheid eine vierköpfige Familie starb. Dortmund. Während Mittwochmorgens 5 Dortmunder Polizisten wegen der Tötung Mohamed Trames vor Gericht stehen, erschießen am 3.4. abends Kollegen einen Wohnungslosen. Nienburg. Am vergangenen Samstag, dem 30. März, wurde der 46-jährige Lamin Touray aus Gambia in Nienburg von Polizisten getötet. Die Beamtinnen gaben mindestens 8 Schüsse auf ihn ab. Weiter wollen wir erinnern und anklagen. Berlin. Burak Bektaş wurde in der Nacht vom 4. auf den 5. April 2012 in Berlin-Neukölln vor dem Krankenhaus Britz erschossen. Die Tat wurde seit nunmehr 12 Jahren nicht aufgeklärt. Zuletzt wurde öffentlich, dass im LKA Berlin 387 Fälle rechtsextremer Straftaten nicht bearbeitet wurden. Potsdam. Am 7. April 2019 verschwand Rita O. aus dem Lager für Geflüchtete in Hohenleipisch, Landkreis Elbe-Elster, Südbrandenburg. Die Überreste ihres verbrannten Körpers wurden im naheliegenden Wald gefunden. 5 Jahre später ist die schreckliche Tat immer noch nicht aufgeklärt. Wir fordern mit Women in Exile Justice for Rita, Justice for All. Stop Cop City, Neues aus Atlanta. Im Jahr 2023 brachte die Atlanta Police Foundation in aller Stille einen Plan vor, um ein invasives elektronisches Überwachungsprogramm für Einzelpersonen zu testen. Wer steckt dahinter und was soll das bedeuten? Teletrix wurde im Jahr 2020 gegründet und verfügt über Eigentumsanteile mehrerer aktueller und ehemaliger republikanischer Abgeordneter aus Georgia. Ziel ist es, einen Anteil am schnell wachsenden Markt für elektronische Überwachung zu erobern. Das Unternehmen verwendet Geofencing und proprietäre Algorithmen, um einen Teletrix-Score zu erstellen, mit dem Behörden bestimmen können, ob das Verhalten einer Person bei der Freilassung oder auf Bewährung eine erneute Festnahme und Inhaftierung nach sich ziehen sollte. Israelische Armee nutzt KI, um Ziele zu markieren. Gaza. Eine Recherche von 972 Magazine und Local Call zeigt, dass die israelische Armee ein auf künstlicher Intelligenz basierendes Programm namens Lavender entwickelt hat. Na und? Laut 6 israelischen Geheimdienstoffizieren, die alle während des aktuellen Krieges im Gazastreifen gedient haben und mit dem Einsatz von KI zur Generierung von Zielen für Attentate befasst waren, hat Lavender eine zentrale Rolle bei der beispiellosen Bombardierung Gazas gespielt. Ein digitalisiertes Kriegsspiel? Nein, leider kein Spiel. Laut diesen Quellen hat sich die Armee in den ersten Kriegswochen fast vollständig auf Lavender verlassen, das bis zu 37.000 PalästinenserInnen und ihre Häuser als mutmaßlich Militante für mögliche Luftangriffe registriert habe. Free Homayun gegen die Festung Europa, Berlin, Thessaloniki. Nur noch wenige Tage bis zum Berufungsprozess gegen Homayun Sabetara, der am 22. April in Thessaloniki stattfinden wird. Worum geht's dabei? Nach fast einem Jahr Untersuchungshaft und einem unfairen Prozess wurde Homayun am 26.09.2022 wegen sogenannten Schmuggels zu 18 Jahren Haft verurteilt. Er ist einer von vielen Menschen auf der Flucht, die unter dem Deckmantel der Bekämpfung des Menschenschmuggels systematisch kriminalisiert und seiner Grund- und Menschenrechte beraubt wird. Also kommt am 10. April um 16.30 Uhr vor die griechische Botschaft in Berlin. Freiheit für Homayun Sabetara. Libertäre Tage auf Kuba, Havanna. Libertäre Tage in der kubanischen Hauptstadt Havanna. Zum sechsten Mal seit 2014 finden vom 12. bis 16. Juni 2024 Libertäre Tage in Kuba statt. Organisiert werden sie von der lokalen anarchistischen Gruppe Taller Libertario Alfredo López. Eine Kontaktmöglichkeit findet sich in den Shownotes.
In diesem Jahr sind Landtagswahlen in Thüringen, Sachsen und Brandenburg. Dabei könnte die extreme Rechte extrem gut abschneiden, doch der Widerstand gegen die AfD wird sichtbarer und wächst. Und in unserer letzten Episode haben wir einen Eindruck vom Engagement gegen rechts gegeben aus dem Süden Brandenburgs, aus Herzberg. Daran wollen wir in dieser Ausgabe anknüpfen.
Ich werde heute die Kampagne Kein Acker der AfD vorstellen.
Das ist Tom von Kein Acker der AfD. Er hielt zuletzt einen Vortrag in der Schreiner 47 in Berlin, aus dem wir hier einige Ausschnitte zeigen möchten. Er geht speziell auf die Lage im Märkisch-Oderland ein, dem brandenburgischen Landkreis östlich von Berlin, der von der Hauptstadt bis nach Polen reicht. Und in dem ist die AfD gut vernetzt.
Der Kreisverband bei uns ist sehr, sehr flügelnah. Vor allen Dingen der Kreisvorsitzende Lars Günther ist vielleicht einigen von euch ein Begriff, ist nicht nur flügelnah, sondern gehört einfach zum Kern des Flügels. Man kann relativ sicher sagen, oder Lars Günther als Bewegungsnazi bezeichnen und einen harten Verschwörungstheoretiker, der sich vor allen Dingen bei den sogenannten Friedensmahnmachen 2014-15 in Berlin politisiert hat, da auch Kontakte ins verschwörungstheoretische Lager rund um Jürgen Elsässer bekommen hat und dann auch seit 2015 im Kompaktmagazin arbeitet. Genau, und Lars Günther einfach ein sehr, sehr großer Netzwerker ist, sowohl in der Region als auch darüber hinaus. Der in der Vergangenheit immer mal wieder versucht, auch so Formate wie Zukunft Heimat in unserer Region zu etablieren. Er war derjenige, der zuerst 2015 im langen Sommer der Migration rassistische Proteste bei uns organisiert hat. Auch einen ganz klaren Schulterschluss mit organisierten Neonazis. Und genau, der versucht halt die ganze Zeit den Kreisverband auch mit ziemlichem Erfolg hinter sich zu vereinen und immer weiter nach rechts zu drücken und dadurch auch immer wieder Veranstaltungen mit einfach großen Persönlichkeiten aus dem Flügel bei uns in der Region zu organisieren.
Bei den letzten Kommunalwahlen konnte die AfD absahnen. Sie zog mit knapp 20% der Stimmen und 10 Abgeordneten als stärkste Kraft in den Kreistag von Märkisch-Oderland ein. Nur weil von der SPD jemand zur Linken wechselte, die dann stärkste Fraktion im Parlament war, konnte die AfD keine zentralen Positionen besetzen, erzählt Tom. Womit die AfD auffalle, seien ihre vielen Veranstaltungen. Abgeordnete, aber auch Prominenz wie Jürgen Elsässer vom Compact-Magazin, Andreas Kalbitz, Frauke Petri, Alice Weidel, wahre Hassparaden. Und eine davon findet in Strausberg statt.
Dann gab es immer irgendeinen Input zu allem Möglichen. Also tatsächlich thematisch ist es sehr, sehr breit aufgestellt von kommunalpolitischen Themen, tagesaktuellen Themen bis Grundsatzprogrammen und irgendwie grundsätzliches Gemeckere. Genau, da fanden dann immer so 10 bis 20 Leute sich ein und wir haben aber ganz klar gesagt, okay, das trägt zur Stabilisierung der Fraktion bei. Wenn die sich treffen, da gibt es bestimmte Impulse, die auch in die Kommunalpolitik wirken, also in die Stadtverordnetenversammlung und darüber auch hinaus in den Landkreis hinein, weil es halt einfach gerade in Strausberg einer der stabilsten Veranstaltungen der AfD war, was wir nicht so ohne weiteres stehen lassen wollten. Wir waren 8 Leute. Es hat auch damit zu tun gehabt, dass damals Genossinnen aus Berlin nach Strausberg gezogen sind und wir angefangen haben, stärker zusammenzuarbeiten und quasi eine Form von Personalunion zwischen VVN-BDA, also Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes, Beratungsstelle für Opfer rechter Gewalt und Antifa Strausberg hatten. Und quasi mit der Personalunion und mit den Leuten im Background haben wir gesagt, okay, wir haben total Bock, dieses Konzept von keinem Raum der AfD aus Berlin zu kopieren und der AfD hier vor Ort den Raum streitig zu machen. Kein Acker der AfD war damals tatsächlich ein Arbeitstitel, der sich durchgesetzt hat. Genau, und haben dann auch relativ schnell angefangen, die Methodiken, die wir von keinem Raum der AfD kannten, zu übernehmen und haben halt öffentlichen Druck aufgebaut.
Sie haben sich also zusammengeschlossen, um gegen die Stammtische vorzugehen, die im alten Steuerhaus Strausberg stattfanden.
Wir haben tatsächlich ein paar Punkte übersprungen. Also dieses ganz klassische, wir nehmen nochmal Kontakt zu dem Wirt auf, ist bei uns leider hinten runtergefallen. Was auch dazu geführt hat, dass jeglicher Kontakt zu dem Wirt irgendwann nicht mehr möglich war und quasi auch dem einen Ausweg zeigen von, macht es doch anders, lass mal drüber reden, einfach nicht mehr möglich war. Der hat dann noch relativ schnell geblockt, weil die erste Aktion, die wir gemacht haben, eine Kundgebung mit 150 Leuten vor seiner Haustür war. Beziehungsweise der hat halt in dem Restaurant gewohnt, genau, war darüber auch nicht so richtig happy. War uns aber an einem bestimmten Punkt auch egal, weil wir dachten, okay, die AfD ist mittlerweile an einem Punkt, wer die irgendwie immer noch in sein Haus lässt, der steht auch in einer gewissen Art und Weise hinter der Politik. Genau, nichtsdestotrotz war das so konfrontativ, dass halt eine andere Mittel und Wege, mit dem irgendwie ins Gespräch zu kommen, nicht so richtig möglich waren und wir da zumindest im Nachgang auch immer noch mal überlegt haben, ob man es strategisch hätte anders machen können. Genau, ich habe schon gesagt, wir waren 150 Leute bei der ersten Kundgebung, was auch für Strausberger Verhältnisse total viel ist. Wir hatten auch total coole Unterstützung von Genossinnen aus Berlin. Falls jemand dabei war, vielen Dank auf jeden Fall. Und genau, es war an einem Samstag, also kein regulärer Stammtischtag. Wir haben uns auch bewusst dazu entschieden, das nicht an einem Stammtisch zu machen, weil wir dachten, dass dieses Steuerhaus viel mehr vom Laufpublikum gerade an einem Samstag lebt. Da führt ein Fahrradweg direkt dran vorbei. Das heißt, wir wollten dem auch so ein bisschen das Samstaggeschäft vermiesen. Hat an dem Tag auch zugehabt, also es war in dem Sinne erfolgreich. Wir haben dann da vor Ort eine Kundgebung gemacht mit einer kleinen Bühne, irgendwie Live-Programm, verschiedenen Redebeiträgen aus verschiedenen Netzwerken, die wir auch schon in den letzten Jahren in Märkisch-Oderland aufgebaut haben. Und es gab eine kleine Fahrraddemo vom Bahnhof Strausberg-Stadt zu dem Steuerhaus. Da gab es dann tatsächlich auch eine Gegenaktion oder eine Gegenwehr. Und zwar haben AfD-Leute, Nazis rund um das AfD-Klientel Reißzwecken auf dem Fahrradweg verteilt und haben 20 bis 25 Fahrräder ausgenockt damit. Genau. Was die Kundgebung aber durchaus energischer und kämpferischer hat machen lassen. Genau. Wir hatten tatsächlich auch ein total cooles Presseecho. Also die Mods, die Lokalzeitung hat geschrieben, große Antifa-Aktion vor dem Steuerhaus. Haben sehr, sehr groß darüber berichtet. Zusätzlich mit der Methodik, dass wir schlechte Google-Bewertungen geschrieben haben und auch irgendwie auf Facebook den Druck erhöht haben, hat es tatsächlich dazu geführt, dass, wenn es um Steuerhaus ging bei der öffentlichen Diskussion, das sehr schnell auch nicht mehr drumherum kam, dort auch die AfD zu erwähnen, dass die AfD sich da trifft. Was für uns natürlich ein total großer Erfolg war, dass wir zumindest das Framing so setzen konnten.
Und dann kam die Pandemie. Lockdown. Die AfD traf sich nicht mehr im Steuerhaus, musste sie aber auch gar nicht. Denn mit den Pandemieschutzmaßnahmen kamen auch die Proteste dagegen.
Und die AfD hatte es überhaupt nicht mehr nötig, sich an irgendwelche Kneipen zu setzen oder so, die eh alle zu hatten, sondern die haben da ganz schön doll mitgemischt. Und es war auch nochmal eine ganz andere Gemengelage. Es war viel häufiger, also an allen möglichen Kleinstädten in Brandenburg und auch bei uns gab es so Proteste, wo die AfD auch maßgeblich daran beteiligt war oder federführend. Das war eine ganz andere Ausgangslage, wo wir auf jeden Fall mit so zwar einzelnen Kundgebungen gegengehalten haben, aber gar nicht so einen dauerhaften Protest etablieren konnten. Nach der Ratlosigkeit und dem Orientieren, was wir jetzt noch so machen, standen 2021 dann auch die Bundestagswahlen an. Und bei uns in der Region hat schon genannter Lars Günther damals von seiner Partei das Mandat bekommen, also für die AfD in den Bundestagswahlkampf zu ziehen. Und das wollten wir nicht unkommentiert lassen. Wir wussten, wo Lars Günther wohnt, in Bad Freienwalde, und haben damals überlegt, okay, was können wir machen? Erste Idee war, wenn die Bundestagswahlen sind und der das gewinnt, machen wir vor seiner Haustür eine Kundgebung. Dann haben wir gedacht, na gut, kann man schlecht planen oder wir planen viel, uns passiert vielleicht doch nicht. Machen wir schon im Wahlkampf eine Kundgebung vor seiner Haustür. Unter dem Arbeitstitel Lass Günther die Nazischwein haben wir dann erstmalig so ein paar Leute von vor Ort eingeladen und haben relativ schnell dann festgestellt, dass so eine UFO-Aktion, wir kommen da und machen eine autonome Kundgebung, nicht so richtig gut ankommt. Und haben uns stattdessen mit verschiedenen Aktiven von vor Ort dazu entschieden, ein Bündnis bzw. eine Kundgebung unter dem Titel Bad Freienwaldes Bund anzumelden und da ganz verschiedene Einzelpersonen, Initiativen und Vereine mit einzubinden. Das hat auch super geklappt. Also ich weiß nicht, wer von euch Bad Freienwalde kennt. Das ist eine rechte Hochburg seit den etlichen Jahren. 2008 wurde da der alternative Jugendclub abgefackelt und da sind, glaube ich, damit die letzten Antifas irgendwie aus Bad Freienwalde weggezogen. Genau, es gab seit Jahren eine ziemlich feste Nazi-Szene und Kameradschaftsszene, eine sehr, sehr starke AfD. Das heißt, da vor Ort auf dem Marktplatz eine Kundgebung oder dem Titel zu machen, wo dann auch über 200 Leute kamen, waren schon mal ein ganz schönes Statement. Und zeitgleich hat uns das so ein bisschen aus dem Dilemma rausgebracht, dass wir nicht so richtig wissen, wie wir unseren Protest kanalisieren können, welche Formen raus sind und viel lieber nochmal was Proaktives machen, wie das so schön heißt, nicht gegen etwas sein, sondern für etwas. Genau, und es hat auch ziemlich gut geklappt. Es war zwar total anstrengend und mit 8 Stunden Kundgebung, mit Partyprogramm vielleicht fürs erste Mal auch ein bisschen viel, aber daraus ist auf jeden Fall ein sehr, sehr stabiles Bündnis gewachsen, was immer noch aktiv ist, mittlerweile auch sehr, sehr autark ohne uns läuft und was jetzt in den letzten 3 Jahren immer diese Bad Freienwaldesbund Kundgebung im Festcharakter organisiert hat, also 3-4 Stunden mit fettem Bühnenprogramm. Teilweise andere Kulturveranstaltungen sehr eigenständig eigene Demos angemeldet haben. Genau, und die jetzt auch für dieses Jahr, für die Wahlen, wieder verschiedene Aktionen planen. Ja, ich habe ja gesagt, wir haben uns von Kampagne zu Bündnis zu Label weitergearbeitet. 2021 hat es dann auch eher angefangen, dass wir in einem Bündnis wurden. Also die Personalunion von VVN, Borg und Antifa Strausberg hat sich schon ein bisschen aufgesplittet. Wir waren dann mehrere Gruppen, hinzu kam noch eine Jugend-Antifa-Gruppe, die wir in Strausberg mit aufgebaut haben, die S5-Antifa, sodass wir jetzt eigentlich 4 Gruppen waren, manchmal noch die Linkspartei dabei, die dieses Bündnis Kein Acker der AfD betrieben haben, vor allen Dingen mit dem Fokus, Protest gegen AfD-Veranstaltungen im ganzen Landkreis zu organisieren. Wir haben uns die eigene Prämisse gesetzt, dass keine AfD-Veranstaltung im Landkreis ohne Gegenprotest ablaufen soll. Nach den ersten Monaten haben wir das nochmal eingeschränkt und gesagt, keine AfD-Veranstaltung mit Parteiprominenz. Ganz einfach, weil wir nicht jedem AfD-Pups hinterherfahren konnten und wollten und es sehr, sehr ressourcenintensiv war. Aber trotzdem können wir eigentlich sagen, dass seit 2021 keine größere AfD-Veranstaltung ohne Protest im Landkreis verlief. Teilweise auch immer, also ne, ist natürlich immer fragwürdig, ob man das als Maßstab ranziehen will. Aber in der Regel waren wir mehr Leute als die AfD oder mindestens gleich viel. Also schon, dass man auch sagen kann, wir sind ein guter, sichtbarer Protest mit einer guten Reichweite. Einzelne Veranstaltungen hat die AfD aufgrund des Protests sogar abgesagt. Und wir sind relativ viel rumgereist, alle Ecken des Landkreises besucht. Genau, ich erspare euch jetzt mal die Dorfnamen. Ist vielleicht ohne Karte auch eh ein bisschen schwierig. Genau. Haben aber tatsächlich sehr, sehr schnell dann auch immer wieder so 60 bis 80 Leute zusammen mobilisieren können. Was nicht nur an Kein Acker liegt, sondern tatsächlich an kontinuierlicher Vernetzungsarbeit schon seit den letzten Landtagswahlen. Nur ein ganz kurzer Exkurs, wir haben damals das auf eine Mall mit aufgebaut, entstanden aus der Wann, wenn ich jetzt Kampagne. Wie gesagt, Bad Freienwaldesbund hat sich gegründet, Münchenbergesbund gibt es, da hängen wir zwar jetzt nicht drinne. Der VVN-BDA hat sich stark verjüngt und auch nochmal Netzwerkarbeit betrieben. Also wir sind tatsächlich, ein Großteil dieser Kein-Acker-Arbeit oder dieses Erfolges besteht darin, lokale Netzwerke aufzubauen, Leute mit einzubinden und auch kurzfristig zu mobilisieren. Es war tatsächlich sehr cool, dass diverseste Leute in Bad Freienwalde auf dem Marktplatz vor einer Ska-Punk-Band getanzt haben am Abend. Es war tatsächlich ein sehr, sehr schöner Moment. Und wir haben auch von vielen Personen, die in diesem Bündnis sind, das Feedback bekommen, dass das sehr, sehr wichtig war, dass viele schon kurz davor waren, aufzugeben, sich aus der Kommunalpolitik zurückzuziehen und den Rechten komplettes Feld zu überlassen. Und das können wir damit zumindest ein bisschen verhindern. Auch wenn es jetzt nicht unbedingt dazu beiträgt, dass die AfD massiv an WählerInnenstimmen verliert, ist es doch irgendwie was total Gutes, da ein großes Netzwerk zu haben. Genau, ich war gestern erst bei einem Bündnistreffen. Gerade ist es so, dass tatsächlich zu jedem Treffen neue Leute kommen, die gerade irgendwie angepiekt sind, was gegen den Rechtsruck zu machen. Genau, und so lokal Anlaufstellen zu schaffen, war in dem Fall total gut und wichtig. Genau, und auch in dem Seeloer Wahlkampf haben wir aber auch nicht jeden Infostand der AfD begleiten können. Und genau, was man im letzten Jahr so ab September, Oktober sehen konnte, ist, dass die AfD sich schon sehr, sehr gut auf den Wahlkampf dieses Jahr einstellt. Und zwar hat die Frequenz an sogenannten Stammtischen oder wie sie es selber nennen, Bürgerdialogen wieder enorm zugenommen. Auch in total vielen kleinen Orten. Strausberg immer noch nicht. Die Strausberger AfD trifft sich jetzt in Rehfelde, das ist der Nachbarort. Genau, es hat total zugenommen. Ich glaube, wir hatten teilweise pro Monat 10 AfD-Veranstaltungen. Und die machen das in der Frequenz jetzt teilweise sogar noch weiter. Wir hatten jetzt so ein kleines Loch. Wir gehen davon aus, dass es zum Wahlkampf, also mit Start des Wahlkampfes, im April noch mal deutlich mehr werden wird. Die werden nicht nur über Pappen präsent sein, sondern auch mit allen möglichen anderen Sachen von Festen, über Großkundgebungen, Infoständen etc. Und uns als Kein Acker der AfD-Bündnis war relativ klar, dass wir das alleine überhaupt nicht stemmen können. Für uns war weiterhin klar, wir wollen, dass Gegenprotest bei der AfD sichtbar ist. Aus der Motivation zu sagen, wir finden es wichtig, dass es da ist, um der Normalisierung der AfD entgegenzutreten. Kann man sich vielleicht darüber streiten, ob das sinnvoll ist oder nicht. Wir finden es sehr sinnvoll und haben uns das auch weiterhin zum Ziel gesetzt, bei größeren AfD-Veranstaltungen Gegenprotest zu organisieren.
Wir müssen auf jeden Fall schon mal Danke sagen für euer Engagement und können nur dazu aufrufen, selbst aktiv zu werden. Und an dieser Stelle wollen wir auch nochmal anknüpfen an die letzte Episode vom A-Radio, in der wir auch schon auf die Unterschiede vom Engagement gegen rechts in der Großstadt und in kleinen Städten und Dörfern eingegangen sind. Dazu hat Tom auch noch ein paar Worte verloren.
Es wurde zwar von einzelnen Leuten immer wieder als Erfolg gefeiert, dass die AfD, und ich finde, es ist auch ein Erfolg der Berliner Kampagne, kein Raum der AfD, dass die AfD sich nicht in Berlin treffen konnte. Der negative Fakt ist halt, die treffen sich bei uns. Vielen Dank an der Stelle. Und auch da nochmal zu sagen, Brandenburg ist kein verlorenes Land. Wir haben tatsächlich ganz schön massiv mit dem Rechtsruck und mit der starken der AfD zu tun. Jetzt quasi noch Berliner AfD auch irgendwie nach Brandenburg zu drängen, ist für uns überhaupt nicht hilfreich. Genau, und auch da kann man nochmal überlegen, was ist in den letzten Jahren vielleicht nicht so gut gelaufen, was ist aber total gut gelaufen. Und sobald man in bürgerlicheren Milieus oder jetzt nicht linksradikalen Milieus in Brandenburg unterwegs ist, ist es auf jeden Fall was total präsent ist, weil die Leute einfach mit ihren NachbarInnen, die AfD wählen, dealen müssen, die teilweise ArbeitskollegInnen haben, die AfD wählen, die dann halt ganz klar sagen, naja, wenn ich sage, AfD ist scheiße oder kein Acker der AfD, dann redet der nicht mehr mit mir und dann habe ich gar keine Chance mehr, auf den irgendwie einzuwirken. Und das sind auf jeden Fall auch Punkte, wo man immer wieder drüber nachdenken muss oder gucken muss. Na klar, wenn es ein eingefleischter AfD-Kader ist, den werden wir nicht überzeugen können, aber es gibt vielleicht ein paar Leute, die aus verschiedensten Gründen AfD wählen, die ich vielleicht alle persönlich total scheiße finde, aber die noch erreichbar sind.
Und zum Abschluss die übliche Frage, wie kann man euch unterstützen?
Wer da Ideen hat, kommt gerne regelmäßig zum Brandenburg-Tresen, bringt die ein, beziehungsweise guckt halt, dass ihr bei Protesten, wenn ihr nach draußen reist, Leute ansprecht. Ich glaube, eine gute Unterstützungsarbeit ist zwar auch anstrengend, weil die auf einer Kontinuität beruht, aber genau, wer sich sowas vorstellen kann, ist total cool. Und es gibt natürlich auch einen Haufen Möglichkeiten, sozusagen remote zu arbeiten, Unterstützung bei Öffentlichkeits- und Social-Media-Arbeit. Recherche ist immer gern gesehen. Wer irgendwie Infos zu oder Artikel zu Leuten von schreiben kann, die zumindest uns intern nützen, ist total cool. Ich glaube, wir werden jetzt niemanden damit aufschrecken, dass bei der AfD Nazis sind. Der Zug ist abgefahren. Aber genau, trotzdem, das sind alles so Dinge, die können uns helfen.
Die endgültige Vernichtung des Faschismus mit seinen Wurzeln ist unsere Losung. Der Aufbau einer neuen Welt, des Friedens und der Freiheit, ist unser Ziel. Am 19. April 1945 organisierten Überlebende des KZs Buchenwald in der Nähe von Weimar eine Gedenkfeier für die Menschen, die in diesem Lager ermordet wurden. Sie mündete in ein gemeinsames Gelöbnis, dem Schwur von Buchenwald. Anlässlich des Jahrestags der Befreiung von Buchenwald geht dieses Jahr am Samstag, dem 20. April, in Weimar einiges ab.
Am 20.04. haben wir in Weimar den, ich nenne es einfach mal Aktionstag, auch wenn es vielleicht ein Wort ist, was viele irgendwie schon oft genug gehört haben. Aber wir haben einen Tag voller Veranstaltungen in Weimar unter dem Titel Zäsur 24, Vergiss Weimar nicht. Und es ist ein Tag, der sich sowohl mit erinnerungspolitischen Themen auseinandersetzt, also mit Gedenken. Es geht um den Schwur von Buchenwald, es geht um die Befreiung von Buchenwald. Und aber auch mit dem Zeitgeschehen und der aktuellen Situation in Thüringen allgemein auseinandersetzt, mit dem Wahljahr 2024. Und dafür haben wir quasi die Weimarer Innenstadt geblockt. Wir werden auf drei unterschiedlichen Plätzen stattfinden. Es wird sowohl ein Angebot für Kinder und Jugendliche geben, für Families, aber eben auch inhaltliche Formate wie eine Lesung, diverse Performances, eine Podiumsdiskussion, unterschiedliche Inputs, ein bisschen Live-Musik und auch sportliche Angebote. Auf dem anderen Platz, also es wird irgendwie eine Skate-Crew, Skate-Workshops anbieten und unterschiedliche sportliche Vereinigungen werden auch am Start sein. Und der Tag selber beginnt aber auf dem Gedenkweg Buchenwaldbahn auf dem Ettersberg. Und um 12 geht es da los. Die Menschen werden dort quasi angeleitet von einer Person, die historisch bewandert ist, dort sich auf den Weg begeben und am Ende auch bei der Gedenkstätte Buchenwald ankommen. Auch da nochmal einen Input bekommen zur Geschichte, um dann quasi in die Innenstadt wieder zu gehen, zu fahren mit dem Bus und dort dann dieses vielseitige Programm, was dort dann stattfindet, wahrnehmen zu können.
Wir unterhalten uns jetzt ja gerade in Berlin über euren coolen Aktionstag. Was verbandelt dich mit Thüringen oder euch als Crew?
Wir sind ein Kernorga-Team. Mittlerweile ist es ja wirklich ein Bündnis, was sich über 30, 40 konkrete UnterstützerInnen-Strukturen erstreckt. Wir sind Menschen, die teilweise in Weimar groß geworden sind, sich aber auch aufgrund der Historie, also sowohl mit den Schrecken des vergangenen Jahrhunderts, was sich ja auch in Weimar an vielen Stellen kristallisiert hat. Also aus unterschiedlichen Backgrounds haben wir eine Verbindung nach Weimar. Uns ist es wichtig, als Bündnis gerade auch Menschen, die in Weimar groß geworden sind oder in Thüringen groß geworden sind, zu sagen, okay, wir haben uns jetzt in Leipzig, Dresden, Berlin und unseren linken Wohlfühlorten irgendwie eingerichtet, haben von Weimar viel mitgenommen, haben uns dort teilweise schon politisiert. Und das Anliegen ist schon auch von außen zu sagen, wir unterstützen die Menschen, die da geblieben sind, die Strukturen, die da sind, wollen so auch was zurückgeben, haben ja auch noch Familie und FreundInnen dort und gerade Hausprojekte, soziokulturelle Räume, unterschiedliche Projekte, Formate, Festivals, die Jugendclubs, in denen wir waren als Kinder und Jugendliche, die sind ja in irgendeiner Form gefährdet bei dem, was uns dort blüht politisch ab Herbst oder allgemein schon in den letzten Jahren sich entwickelt. Deswegen haben wir uns sowohl mit Menschen, die noch in Weimar leben, aber auch Leuten, die halt in der Republik verteilt wohnen, zusammengetan, geguckt, was können wir da machen, wie können wir den Menschen vor Ort den Rücken stärken. Genau, so die Zugänge sind unterschiedlich, aber im Zweifel haben wir irgendeine biografische Verbindung nach Weimar, so wie in meinem Fall.
Wie schätzt du die politische Lage gerade ein in Thüringen, jetzt aktuell oder in den letzten Jahren und jetzt auch ab der Landtagswahl?
Was wir auf jeden Fall also es sind so Kristallisationspunkte, würde ich es einfach nennen, an denen man es ganz gut beschreiben kann. Wir haben seit über 2 Jahren konstant Montagsdemos in unterschiedlichen Städten Thüringens, die jetzt keinen progressiven Geist verfolgen. Ganz im Gegenteil, also diese Montagsdemos sind ja quasi eingenommen worden von rechten Gesinnungen und Themen. Das hat nochmal einen ganz guten Push bekommen oder bedauerlichen Push bekommen in der Pandemiezeit. Aber gerade im Falle von Weimar ist es so, dass dort jeden Montag 300 bis zu 1000 Leute, also letztes Jahr waren es dann streckenweise auch wieder 1000 Menschen, die kommen teilweise gar nicht mal unbedingt aus Weimar selber, eben aus dem Umland, aber die kommen jeden Montag. Und das ist für so eine 60.000 EinwohnerInnen-Stadt echt eine Hausnummer, 300 Leute, 500 Leute. Und es gibt schon eine Stimmung, die immer handfester wird. Handfester auch wirklich im Sinne von Übergriffe auf Menschen, also AktivistInnen werden angegriffen, bedroht auf der Straße. Es werden Hakenkreuze, wie jetzt vor einer Woche auf unserem zentralen Platz, dem Theaterplatz, wurde ein 4 Quadratmeter großes Hakenkreuz gesprüht. Vielleicht sogar als Reaktion auf unsere Plakate. Es werden LandespolitikerInnen angegriffen, wie im Falle der SPD, ich glaube Stadtverordneter Müller, dessen Haus sie ja angezündet haben im Februar. Also es gibt wirklich ein ganz unangenehmes Klima, was die AfD zum Teil schürt, wovon sie profitiert. Also es ist so ein Wechselspiel. Und wir sehen ja auch die Prognosen, dass dort jetzt mit 30% für die AfD und damit als stärkste Partei zu rechnen ist. Damit haben sie die Möglichkeit, unterschiedliche Ämter zu begleiten. Also sie haben einfach mehr Macht, mehr Einfluss. Und das ist natürlich für progressive Projekte und Strukturen aller Couleur gefährlich. Und wenn man jetzt schon feststellen kann, dass Menschen, die in der Gedenkstätte arbeiten, ihre Autos mehrere Straßen weiter parken müssen, weil sie regelmäßig aufgestochene Reifen haben oder andere Formen der Attacken erleben, dann ist das jetzt schon eigentlich ein super bedenkliches Klima für alle Menschen, die beispielsweise queer sind, die migrantische Backgrounds haben, sich in irgendeiner Form sozial engagieren und eben halt nicht diesen rechten Angst- und Hetzekurs mittragen, sondern sich für ein weltoffenes Thüringen oder für eine weltoffene Gesellschaft oder Gesellschaften einsetzen, die sich darum bemühen, dass man sich offen gegenüber begegnet, dass es aber auch einen zwischenmenschlichen Zusammenhalt gibt, dass diese Bestrebungen eigentlich wirklich im Keim erstickt werden sollen und dass vielleicht 80 Jahre der Jahrestag des Schwurs von Buchenwald unter einem AfD-Ministerpräsidenten, der offiziell als Faschist oder gar als Nazi bezeichnet werden muss, stattfindet, das ist natürlich eine super dramatische Entwicklung, jetzt 80 Jahre nachdem dieses KZ befreit wurde, nachdem das Nazi-Deutschland besiegt wurde und viele, viele Errungenschaften, und davon haben wir tatsächlich ja viele gehabt in den letzten Jahrzehnten, die diese Welt zu einer besseren Welt machen sollen oder auch an einigen Stellen gemacht haben, dass die quasi jetzt gefährdet sind, zurückgenommen werden und vielleicht sogar mit Verboten belegt werden und wir quasi so eine gesellschaftliche Rückwärtsrolle machen. Und das zeigt sich in Thüringen leider an vielen Stellen schon sehr deutlich.
Erzählst du uns noch ein bisschen mehr zu dem Schwur von Buchenwald? Ihr habt ihn ja so ein bisschen als Angelpunkt. Kannst du noch ein bisschen was zu dem Schwur sagen, was der euch bedeutet, was ihr damit verbindet und warum ihr euch auf den bezieht?
Also der Schwur von Buchenwald ist für viele AntifaschistInnen oder DemokratInnen, wie auch immer sie sich selber identifizieren, nach wie vor so ein Leitbild. Und das eigentlich auch zu Recht, weil was sich in diesem Schwur niederschlägt, ist ja dieses Schicksal, was diese Menschen dort durchlebt haben. Also der Schwur von Buchenwald wurde geleistet von den Überlebenden des KZs Buchenwald, wenige Tage nachdem es befreit wurde, oder genau, es ist ja zum Teil eine Selbstbefreiung, die durch die Inhaftierte stattgefunden hat. Die US-Armee war zwar schon in der Nähe, aber tatsächlich befreit haben sich die inhaftierten Menschen dort selber. Und das wurde vor allen Dingen dadurch möglich, dass sie vorher eine Selbstverwaltung aufgebaut haben, eine Widerstandsstruktur entwickelt haben, trotz dieser super dramatischen Bedingungen, dieser ständigen Peinigung, psychischer Ausnahmezustände, gesundheitlicher Ausnahmezustände, ständiger Kontrolle, haben sie es trotzdem geschafft, irgendwie solidarisch zu bleiben, sich irgendwie zu organisieren und sich auch kleinere kulturelle Happenings zu ermöglichen, Widerstand, Sachen zu sabotieren. Auch gerade dieses Lager sollte schon geräumt werden, auch vor dem 11. April, wo es dann zu der Befreiung kam. Und das haben sie verzögert. Und genau diese Erfahrungen, sowohl die Schrecken als aber auch dieses Miteinander, wirklich was bewegen zu können, auch unter den schlimmsten Bedingungen, und diese Erfahrung mit dem Krieg und des Holocaust, die werden dort eigentlich so auf den Punkt gebracht und erinnern eigentlich wie nichts anderes so sehr daran, was da passiert ist, und gleichzeitig entwickelt dieser Schwur ja auch eine Perspektive. Also es ist ja ein Erinnern an die Opfer und gleichzeitig ist es ja auch ein Auftrag, ein Schwur, ein Vorhaben für die Zukunft und auch für heutige Generationen, was weiterhin Bestand hat, weil Erfüllung einer Welt des Friedens und der Freiheit ist das Ziel, so endet der Schwur von Buchenwald. Dieses Ziel haben wir längst nicht erreicht und deswegen ist er eigentlich nach wie vor top aktuell und gerade natürlich mit dem lokalen Bezug auch für uns in Thüringen ein zentrales Element, worauf wir uns sowohl auf unseren Plakaten als auch am Tag selber mit dem Gedenken, aber auch in inhaltlichen Formaten, was wir immer wieder aufgreifen.
Dass ihr euch sozusagen das auf die Fahne geschrieben habt, diesen Schwur vom Buchenwald, gibt es an eurem Aktionstag am 20.04. oder darüber hinausweisend irgendwas, womit ihr versucht, dem Bedürfnis nach Transformation der Gesellschaft Rechnung zu tragen?
Ja, also wir werden mindestens in der Podiumsdiskussion, aber auch in 1-2 Inputs diese Frage aufgreifen. Also auch, welche Form von Engagement gibt es grundsätzlich erstmal? Das ist unser überhaupt Anliegen des Tages, zu sagen, wir bringen auch Leute mal aus ihren üblichen Wirkkreisen und Bubbles heraus, miteinander zusammen, sodass wir halt wirklich erinnerungspolitische AkteurInnen haben, klassische aktivistische Kleingruppen, Leute aus dem Uni-Kontext, TrägerInnen der Kinder- und Jugendhilfe, sowie eben das Weimarer Hausprojekt, migrantische und queere Organisationen, sodass wir halt auch aufzeigen, welches Spektrum an Engagement gibt es, weil viele Leute, glaube ich, das Bedürfnis haben, oder das wird immer wieder an unterschiedlichen Stellen gesagt und deutlich, aber sie irgendwie nicht wissen, wo und wie sie sich jetzt engagieren könnten und einfach zu zeigen, welche Facetten es gibt. Es gibt die Omas gegen rechts, es gibt konkrete Antifa-Gruppen, aber es gibt natürlich auch ein soziales und kulturelles Engagement, was trotzdem auch im Dienste einer antifaschistischen und von Menschlichkeit geprägten Idee stattfindet. Ja, gerade natürlich unter den sich zunehmend erschwerenden Bedingungen wollen wir halt gucken, wie können wir überhaupt diesen Status quo halten, den wir uns an vielen Stellen erarbeitet haben, aber auch gerade über diese unterschiedlichen Sphären hinaus wirklich an einer Vision arbeiten. Und das ist eigentlich nur so ein Startschuss, dieser Tag, der 20.04., zu sagen, wir kommen hier zusammen in Aktion, wir lernen einander auch wieder kennen, weil auch das ist bemerkenswert, wie selbst in so kleinen Städten und vermeintlich überschaubareren Regionen jetzt wie Thüringen, wo man jetzt nicht Berlin hat mit Tausenden von Gruppen und Bezirken und Millionen von Menschen, aber auch da kennen sich Menschen teilweise einfach nicht und haben sich vielleicht auch ein Gefühl füreinander verloren und aus den Augen verloren. Und allein da einfach wieder ins Gespräch zu kommen und zu gucken, wie können wir uns auch gegenseitig supporten und vielleicht auch gemeinsam wieder an Visionen und Utopien arbeiten. Und vor allen Dingen, wie können wir diese Weltoffenheit, die sich jetzt viele auf die Fahne schreiben, wie können wir die realisieren in Zukunft? Und das ist quasi was, was wir an diesem Tag anknüpfen lassen wollen, dass wir dieses Netzwerk, was jetzt durch diesen Tag entsteht, am Leben erhalten und da kontinuierlich wiederkehrend Sachen zusammen machen. Genau. Es ist, wie gesagt, unser Anliegen, dass auch Menschen von außerhalb nach Weimar kommen, gerade vor allen Dingen, wenn sie selber irgendwie in Weimar, Thüringen groß geworden sind. Dafür haben wir eine Busfahrt organisiert, die geht am 20. morgens um 8 Uhr in Ostberlin los, fährt über Leipzig und kommt dann um 12 pünktlich zu Beginn am Gedenkweg in der Buchenwaldbahn an. Da sind auf jeden Fall noch Plätze frei. Könnt uns gern schreiben unter weimar@aufstehen-gegen-rassismus.de. weimar@aufstehen-gegen-rassismus.de. Es finden sich auch alle Infos auf Instagram, das ist unser Hauptkanal im Augenblick. Dort Zäsur24, Zäsur mit AE. Und ansonsten auch über das BGR, das Bündnis gegen Rechts in Weimar, auf der Webseite finden sich die Informationen auch. Genau, also es wird ein vielseitiges Programm geben, was dann von 12 bis 19 Uhr stattfindet. Es gibt auch zwei Afterpartys mit Punkrock und das eine dann eher für die elektronischen Geschmäcker. Also es ist, glaube ich, ein sehr vielseitiges Programm. Für alle ist was dabei. Und es ist, glaube ich, wirklich nochmal ein wichtiger Anlass, so ein knappes halbes Jahr vor dieser Landtagswahl zu zeigen, okay, Thüringen ist noch nicht AfD-Land. Und wir werden auf jeden Fall auch alle Hebel in Bewegung setzen, dass das erstmal so bleibt noch. Ja. We can't find anything, Herr Bürgermeister. They kind of died off and fell out of power. And by and by, the good people realized how silly the laws were. What are the 12 days of Christmas? Fuck! Well.
Mit Kommis über Anti-Autoritarismus sprechen oder auf einer Flinterparty feiern? Na, das hört sich für dich spannend an. Die A-Tage in Göttingen finden vom 26. April bis zum 1. Mai statt. Göttingen ist von Berlin mit der Bahn innerhalb von 3 Stunden bequem zu erreichen. Es gibt eine Schlafplatz-Orga, Konzerte und Verpflegung.
Genau, kannst du dich vielleicht einfach ganz kurz vorstellen und uns erzählen, was die anarchistischen Tage oder anti-autoritären Tage in Göttingen sind?
Ja, also hallo, ich bin Lunte, ich in der Orga-Gruppe für die A-Tage in Göttingen Und wir wollen einfach zum ersten Mal, soweit ich weiß, in Göttingen so was wie ein Straßenfest oder A-Tage halt machen. Und ja, genau, versuchen Leute so ein bisschen zu connecten, dass Leute sich auch zeigen können, dass auch die Projekte und die festen Orte, die es ja auch schon gibt in Göttingen, sich auch zeigen, die Türen öffnen können. Und
was für Orte gibt es denn in Göttingen?
Also da gibt es zum einen mal das Jutzi, das ist auch, glaube ich, so das bekannteste von Göttingen. Das gibt es ja auch schon seit über 40 Jahren. Dann gibt es noch die obere Maschstraße 10, also die OM 10.
Genau, in der OM 10, das ist ein ehemaliges besetztes Haus, was mittlerweile im Eigentum ist, gibt es sehr, sehr viele Räume und viele coole und sehr aktive Menschen. Da treffen sich zum Beispiel auch die FAU, ein AK Asyl und eine feministische Gruppe. Und da haben wir als A-Tage-Orga auch unsere Pläne immer abhalten dürfen. Und auch auf jeden Fall noch ein sehr cooles Projekt.
Das Kaffeekollektiv Krawall und Stielbruch und den Wagenplatz natürlich auch und den Roten Buchladen. Und es gibt noch ganz viele kleinere, die ich, also ich kann jetzt auch von nicht von allen sagen, dass sie sich jetzt als rein anarchistisch oder so verstehen würden. Es ist ja in Göttingen generell auch eher kommunistisch geprägte linke Szene, sage ich mal. Aber ich denke, dass, also da finden auf jeden Fall viele anarchistische Veranstaltungen auch immer wieder statt und es sind da auch einfach viele anarchistische Leute, soweit ich weiß, auch immer wieder in den verschiedensten Strukturen unterwegs.
Ja, voll. Von wann bis wann finden die Tage denn statt und was sind so Sachen, wo du sagst, okay, das ist auf jeden Fall deine so persönliche Highlights, wo du sagst, da werde ich auf jeden Fall sein oder da ist es auf jeden Fall cool, auch irgendwie vielleicht gemeinsam zu diskutieren.
Also die Tage sind vom 26.04. bis zum 1. Mai und ich glaube, mein persönliches Highlight wird sofort am 26. halt stattfinden, weil ich da selber auftreten darf und da werde ich auf jeden Fall sein. Aber generell glaube ich so, also ich freue mich tatsächlich sehr, sehr dolle auf die Konzerte, weil, also es ist jetzt nicht so, dass alle Menschen, die Konzerte geben, auch dann die ganzen A-Tage da sind, aber es ist ja trotzdem dann so, wenn so Konzerte stattfinden, dass die Menschen dann auch irgendwie ein bisschen rumbuseln oder vorher, nachher irgendwie noch da sind und sowas mag ich irgendwie immer total gerne. Und ansonsten vom Programm, habe ich jetzt gerade noch nicht so Überblick, weil die Programmorga quasi gerade noch auf Hochtouren arbeitet, so einen richtigen Zeitplan auch zusammenzustellen. Also die auf der Internetseite von den A-Tagen, das ist a-tage-göttingen.org, müsste es eine Programmübersicht geben.
Okay. Ja, ich finde, es gibt ja sehr viele spannende Sachen. Also wie du gesagt hast, es gibt voll viele Konzerte und so. Aber es gibt auch irgendwie gelebte Utopie-Workshops, Workshops zu queerer Militanz, Erste Hilfe in Bezugsgruppen und es gibt sogar eine Flinterparty, habe ich gesehen. Mega cool. Wenn du sagst, es ist eher kommunistisch geprägt, wie ist es dann so mit dem Support aus der Szene? Also gibt es da eine gute Zusammenarbeit jetzt, wenn die Orte vielleicht auch von Anarchistinnen und Kommunistinnen gemeinsam genutzt werden oder... Wie ist das so in Bezug auf die A-Tage? Weil es heißt jetzt schon A-Tage und nicht Kommi-Tage.
Also als wir uns letztes Jahr irgendwann mal zusammengesetzt haben mit so ein paar Leuten und gesagt haben, wir hätten gern so ein anarchistisches Straßenfest irgendwie, haben wir schon gesagt, so wir werden jetzt kommunistische Gruppen nicht direkt anfragen, einfach weil das halt irgendwie schwierig ist und wir wollen halt dann nicht irgendwie entweder unterwandert werden oder so oder dass halt das übernommen wird dann zu einem kommunistischen Straßenfest oder so. Deswegen haben wir die jetzt, sage ich mal, also ein bisschen salopp gesagt, aber so quasi von der Orga an sich so ein bisschen quasi außen vor gelassen. Aber sind natürlich trotzdem herzlich eingeladen, teilzunehmen, mitzudiskutieren. Also dafür war es ja auch irgendwie von Anfang an so ein bisschen gedacht, dass sich auch vielleicht Menschen mal wieder auch begegnen können. Natürlich ist es jetzt quasi unter dem Rahmen anarchistisch, antiautoritär und ich persönlich fände es auf jeden Fall richtig cool, wenn viele kommunistische Leute auch einfach rumkommen, sich da halt auch gerne in Diskussionen oder Vorträge oder Workshops mit reinsetzen und halt einfach wieder ein bisschen Diskurs fördern und sich halt einfach wieder begegnen können, auch mal in so einem Rahmen, der es halt hoffentlich ein bisschen möglicher macht, ohne dass man sich sofort irgendwie zerfetzt. Worüber ich mich aber auch sehr gefreut habe, war tatsächlich, weil ich ja vorhin auch meinte, dass wir halt so kommunistische Gruppen gar nicht angefragt haben mitzumachen, aber beziehungsweise halt ja außen vor gelassen haben, hat uns trotzdem eine kommunistische Gruppe mit einem antiautoritären Vortrag dann eine Anfrage gestellt und gefragt, ob sie den halten dürfen. Und das fand ich irgendwie richtig sweet und irgendwie freue ich mich darauf und ich hoffe auch, dass ich da, wenn der stattfindet, auch Zeit habe, dahin zu gehen. Ja.
Cool. Was sind denn so Themen, die in Göttingen vielleicht gerade so beschäftigen? Also du meintest ja vorhin, dass ihr eher so ein zusammengewürfelter Orga-Kreis seid. Und was sind so Sachen, wo irgendwie anarchistische Politik in deiner Meinung nach gerade am meisten ansetzen muss oder auch kann?
Puh, gute Frage. Also ich glaube, also da ich halt meistens eher im ländlichen Gebiet, sage ich mal, aktiv bin, ist halt mein persönlicher Ansatz meistens Richtung Projekte aufbauen bzw. erhalten. Also auch sowas Richtung Selbstversorgung und halt irgendwie gucken, dass man sich bei immer steigenderen Preisen irgendwie so ein bisschen, ja, sich selber halt so ein bisschen versorgen kann auf verschiedenste Arten und Weisen und sich gegenseitig auch unterstützen kann. Genau, das ist ja auch dieser gelebte Utopie-Workshop in Salz der Helden, das ist halt so ein Konglomerat aus Häusern und Projekten irgendwie, die sich halt gegenseitig irgendwie solidarisch miteinander sind. Und das ist jetzt so mein persönlicher Ansatz, wo es bei mir momentan halt die ganze Zeit eigentlich eher drum geht. Genau, in dem... Bitte? Also das ist das Hauptprojekthaus, sage ich jetzt mal, ist die K20. Das ist so ein offenes Haus, wo auch Seminare stattfinden können. Ist aber so komplett selbstverwaltet. Also wenn Seminare kommen, das ist jetzt nicht so, dass die Vollverpflegung kriegen, sondern die müssen sich halt dann selbst irgendwie versorgen. Genau, und da ist eine offene Werkstatt, eine Fahrradwerkstatt. Ja, genau, und es ist im Prinzip immer für alle offen. Und da gibt es halt so ein paar Leute, die sich so hauptmäßig drum kümmern und beziehungsweise halt irgendwie so Verwaltungsarbeiten davon machen. Und da gibt es montags immer ein Orga-Plenum und dann wird halt geguckt, wie die Aufgaben, die anfallen, irgendwie verteilt werden zwischen den Leuten, die halt da sind. Genau, und da drumherum gibt es halt noch einige andere Häuser, so die dann entweder funktional sind oder einfach, sag mal, in Anführungsstrichen normale WGs oder genau so ein Gartenprojekt auch und da, wo ich jetzt zum Beispiel auch aktiv bin, genau, was dann halt einfach Gemüse anbaut und so. Ja.
Okay. Und das ist ja so das Thema Selbstversorgung und Wohnen. Und was denkst du, was noch so Themen sind, die irgendwie wichtig sind, vielleicht in Göttingen, aber auch darüber hinaus für die anarchistische Bewegung? Vielleicht können wir da so ansetzen, erstmal zu gucken, was es vielleicht schon gibt und was noch gestärkt werden könnte. Weil vielleicht hören ja Leute zu, die auch Lust haben, irgendwie was zu machen in Göttingen und Umgebung und fühlen sich dann irgendwie angesprochen.
Also so, was ich jetzt zum Beispiel noch so weiß, es gibt eine anarchistische Gruppe, die heißen Rabatz und Anarchie. Es gibt eine transformative Gerechtigkeitsgruppe. Es gibt eine, in dem Café-Kollektiv Krawall gibt es zum Beispiel auch immer so einen anarchistischen Salon, wo jeden zweiten Donnerstag zu bestimmten Themen dann sich zusammengesetzt wird, entweder Vorträge gemacht werden oder Workshops oder einfach Diskussionsrunden oder sowas. Aber natürlich auch so kleinere Sachen, sage ich mal, in diesem Café halt irgendwie auch stattfinden, sowas wie ein Stitch and Bitch, wo halt irgendwie sich halt gegenseitig handwerkliche kleine Fähigkeiten, sowas wie halt Sticken oder Häkeln oder sowas beigebracht wird oder man macht es einfach zusammen. Genau, also es ist, glaube ich, schon viel mit Connections machen, sich austauschen und halt irgendwie wissen, dass man nicht alleine ist, I guess. Trotzdem auch Spaß haben, so ich meine, im Jutzi ist halt zum Beispiel auch eine Queer-Bar, da gibt es die Soli-Küche, ganz viele Konzerte natürlich und was es, glaube ich, auch noch bräuchte, ist halt irgendwie, es ist halt schwierig generell, finde ich, als anarchistische Szene irgendwie super anschlussfähig zu sein. Und man merkt es halt einfach immer daran, dass wir halt einfach relativ wenig Leute sind, dass wir halt irgendwie gar nicht wirklich das so gut schaffen, dass wir ja jetzt nicht Leute irgendwie rumkriegen zum Anarchismus, sondern halt irgendwie wirklich Leute auch dafür begeistern können oder halt die inneren AnarchistInnen aus sich selbst rausholen, weil viele Leute, glaube ich, auch vielen Idealen tatsächlich gar nicht so abgeneigt sind, aber halt nicht so ganz verstehen, dass es wichtig ist, dafür auch zu kämpfen.
Was denkst du, woran liegt das, dass es nicht so anschlussfähig ist oder vielleicht auch so wirkt manchmal auf Leute?
Also ich glaube, es ist eine Mischung aus nicht so gerne anschlussfähig sein wollen und aber auch eine krassen Darstellung irgendwie durch die Medien. Also es ist so, in was für eine Reichweite, glaube ich, auch das Wort Anarchie oder AnarchistInnen irgendwie benutzt wird in Medien, ob es jetzt Filme sind, ob es jetzt generell Nachrichten sind oder irgendwas. Es macht halt ein ultra abschreckendes Bild und alle, die halt selbst irgendwie sich als AnarchistInnen bezeichnen, feiern das natürlich schon auch irgendwie, wenn sie gewisse Bilder sehen, sage ich jetzt mal. Aber dass das halt nur ein kleiner Teil davon ist, ein wichtiger Teil, aber halt nur ein kleiner Teil davon ist, was es auch wirklich heißt, Anarchistin zu sein, bleibt den meisten Leuten halt leider verborgen und das ist sehr schade.
Was für eine Art von Unterstützung oder Vernetzung wünscht ihr euch vielleicht noch? Wie können Leute euch unterstützen?
Also soweit ich weiß, also für mich persönlich fände ich es einfach cool, wenn Leute Bock haben auf sowas zu unterstützen, dass sie einfach rumkommen. Ich glaube, die Anwesenheit an sich wäre für mich persönlich so das Coolste an Unterstützung. Man kann natürlich irgendwie sagen, spendet Geld irgendwie. Wir haben jetzt aber halt auch überhaupt kein Konto oder so. Also wir haben jetzt, das ist alles sehr, sehr klein gehalten. Wir haben also, wie gesagt, kein Spendenkonto oder irgendwie sowas. Deswegen fände ich es echt am coolsten, wenn Leute das cool finden und unterstützen wollen, dass sie einfach vorbeikommen.
Und wenn Leute nicht vorbeikommen können, wie können die euch noch inhaltlich folgen?
Also ich weiß, dass die A-Tage auf Instagram sind, auf Mastodon und ich, soweit ich weiß, auch noch im Telegram-Kanal. Ich weiß aber gerade auch gar nicht so 100%, weil ich selber halt auf, was da gerade so passiert und ob da überhaupt was passiert. Weil wir einfach, ich glaube, dass die Webseite tatsächlich am ehesten, also wird auf jeden Fall ständig aktualisiert und ist auch noch das, was wirklich definitiv am aktuellsten ist.
Gut. Gibt es noch Sachen, die du unbedingt noch sagen willst?
Was mir irgendwie auch noch wichtig ist, ist einfach jetzt schon mal Danke zu sagen an die Menschen, die diese Orga irgendwie halt mitmachen oder mitbegleiten oder mal reingekommen sind, mal wieder rausgegangen sind. Und ich finde es unglaublich anstrengend, sowas zu machen, aber auch sehr, sehr empowernd zu sehen, dass sich Menschen, die das auch vielleicht auch zum allerersten Mal machen, trotzdem mega reinknien in so eine Orga-Struktur, in so eine Programmplanung etc. Und ja, ich finde es irgendwie schön zu sehen, dass sowas einfach auch gemacht werden kann, wenn man jetzt keine Ahnung von Eventgestaltung hat oder so. Und ja, ich kann nur empfehlen, auch wenn es sehr anstrengend ist und immer wieder Konflikte kommen. Also ich habe auf jeden Fall auch gemerkt, ich habe mich durch dieses Reinbegeben in so eine Orga auch auf jeden Fall viele Dinge getraut, weil ich mir gedacht habe, naja, ich mache das jetzt einfach mal. Und dann kommt halt, also ich habe größtenteils halt dann gutes Feedback oder coole Antworten bekommen und das hätte ich jetzt wahrscheinlich so nicht gemacht, wenn ich jetzt nicht gesagt habe, das jetzt mal für die A-Tage. Weil man ja dann trotzdem irgendwie so eine Gruppe irgendwie so, sage ich mal, hinter sich hat, so, ne, und dann traut man sich halt vielleicht doch nochmal mehr, irgendwie Leute auch mal anzuschreiben oder irgendwie sowas, was man halt alleine dann vielleicht eher weniger macht und das ist schon echt schön auf jeden Fall.
Alle Infos auch zur Walpurgisnacht-Demo am 30.04. findet ihr unter atage-götting.org. Auf Instagram und Mastodon sowie Infos zu den anarchistischen Tagen in Leipzig, die vom 2. bis 12. Mai stattfinden, unter anarchistischetage.blacklogs.org.
Der Fall ist erledigt.
Du bist hier nicht der Captain.
Das ist hier keiner. Hier herrscht Anarchie.
Willkommen bei Wo herrscht Anarchie, wo sich Zeitungen und Zeitschriften, Blogs und Infoseiten die Hand geben und uns darüber in Kenntnis setzen, wo sich die Anarchie so umtreibt. In unserer aktuellen Ausgabe dreht sich alles um Kunst und Kultur. Kurzum um Politik. Wir richten unseren Blick auf den Standard aus Österreich und lesen dort folgende Überschrift:
Anarchie und Akkuschrauber in Ausstellung, Protestarchitektur
im Wiener MAG.
Okay, wir starten also mit einer Ausstellung.
Die Ausstellung zeugt mit überbordender Erzählfreude von Barrikaden und Camps, von konstruktiver Intelligenz und listenreichem Umgang mit Gesetzen.
Klingt ziemlich spannend. Und Camps und Baumbesetzungen hatten und haben wir auch hierzulande einige.
Eine Schlüsselrolle spielt bei den Strategien des Protests das intelligente Ingenieurwissen. Ein Gebilde aus mit Stahlseilen verspannten Holzstangen erzählt im MAG davon. Diese sogenannten Tensecrity-Konstruktionen sind bewusst komplex, damit sie nicht so leicht zerstört werden können. Oft machen sich die Protestierenden Gesetze zunutze und tricksen sie aus. Ab einer Höhe von 2,5 Metern darf die Polizei aus Sicherheitsgründen eine bemannte Protestarchitektur nicht mehr einfach wegräumen. Also baut man Türme, die höher sind als dieses Limit. Form folgt Paragraph. Wir nennen das Verzögerungsarchitekturen, sagt Hackenschmidt.
Nice. Verzögerungsarchitekturen. Ich wette, kaum jemand würde darauf tippen, wenn sie gefragt werden, was das sein könnte. Um den Vormarsch der Cops zu verzögern, gibt es allerdings auch andere Gebilde.
Barrikaden wurden im Paris des 19. Jahrhunderts etabliert und sogar der berühmte Architekt Gottfried Semper baute 1849 in Dresden fachmännisch straßenkämpferisch mit. Barrikaden gibt es immer noch. Doch die eigentliche Protestarchitektur des 20. Jahrhunderts ist das Camp. Mitten in der Stadt, wie bei Occupy Wall Street, auf dem Maidan oder dem Tahrirplatz, in den Wäldern des Hambacher Forsts oder der Startbahn West in Frankfurt.
Na, das ist mal ein wilder Ritt durch Protestschauplätze der Vergangenheit und Gegenwart, und überall dort verzögerte die Anarchie gekonnt die anstehende Repression. Wir springen zum Zollernalb-Kurier nach Süddeutschland, der uns mit dieser Überschrift begrüßt.
Schleimkeim-Premiere im Balinger Kino. Jugend zwischen Anarchie und politischer Verfolgung.
Schleimkeim also. Na, wer weiß, wo die zu verorten sind? Mit Anarchie und politischer Verfolgung könnte ja erstmal jeder Ort auf dem Planeten gemeint sein.
Ein Punkkonzert in der Kirche. Für viele heute vermutlich undenkbar. Für die Band Schleimkeim hingegen eine der wenigen Möglichkeiten, ihre Songs live auf der Bühne zu präsentieren. Denn Punk war in der DDR zwar nicht verboten, aber eben auch nicht erlaubt.
Tadada, die DDR. Und damit erklärt sich natürlich auch der Punk in der Kirche. Und eigentlich schade, dass für die meisten das Wirken der Anarchie in der DDR unsichtbar geblieben ist, bis heute.
Dabei wechselte die Stimmung in den Zuschauerreihen nicht bloß einmal binnen weniger Sekunden zwischen heiterem Lachen und betroffenem Schweigen. Denn auf Kontrollen folgten Verhöre und auf Verhöre Haftstrafen.
Das mag mit ein Grund sein für die Unsichtbarkeit. Der Rest allerdings ist die vom Westen durchkomponierte Annexion namens Wiedervereinigung. Wir bleiben in der Gegend, denn die Süddeutsche Zeitung ehrt Rebecca Horn zu ihrem 80. Geburtstag.
Kunst sei Anarchie für sie, sagt Rebecca Horn.
Das ist mal ein guter Einstieg.
Das ist ein etwas überraschendes Bekenntnis für eine Künstlerin, deren Werk allen gängigen Vorstellungen von Anarchie zu widersprechen scheint.
Ach so? Echt? Wieso denn?
Die kinetischen Installationen, für die Horn vor allem weltberühmt ist, zeigen eine exakte Ordnung aus Präzision, Wiederholung und Ruhe.
Seltsam. Dabei ist doch Anarchie Ordnung, nur eben ohne Herrschaft. Später geht es in dem Artikel um den Werdegang von Rebecca Horn und die Zeitung kommentiert das so.
Auch dieser Lebensweg klingt also mehr nach Elite denn nach Anarchie. Aber was Rebecca Horn unter Herrschaftslosigkeit in ihrer Kunst versteht, wird verständlich mit einer Installation von 1990, die das Wort auch im Titel trägt. Concert of Anarchy besteht aus einem Konzertflügel, der von der Decke hängt und in regelmäßigen Abständen seine Tasten ausspuckt, um sie dann wie eine Zunge unter dissonanten Saitengeräuschen langsam wieder einzuziehen. Diese freche Geste gegenüber dem großen Kunsternst ist symbolisch für die Freiheit, die Rebecca Horn sich nimmt, um ihre Version eines Surrealismus zu betreiben, der oft auch politisch ist.
Die Süddeutsche hat uns da aber ganz schön leiden lassen. Nur um am Ende zum Schluss zu kommen, dass ein politisch verstandener Surrealismus der Anarchie eben doch extrem nahe kommt.
So viel von uns für heute. Checkt die Shownotes, wenn ihr am Ball bleiben wollt. Lasst euch nicht unterkriegen, passt aufeinander auf, lächelt gelegentlich und bis zum nächsten Mal. Euer anarchistisches Radio Berlin. This morning you were late for work. There's a jelly stain on your sweater.